Willkommen zurück. Jetzt die zweite Episode mit Rekordmann Thorsten Reiser.
Es war ein Plan dahinter. Also es war ja in der Mannschaft, in dem Verein eine Route abgesteckt, die man eigentlich gehen wollte und dann auch gegangen ist. Das war ein sehr prägendes Erlebnis, wo ich dann zu mir selber dann auch gesagt habe, sowas möchte ich auch mal erleben.
Mein Gespräch mit Thorsten geht heute weiter, die zweite von zwei Episoden. Heute sprechen wir über seine Zeit in Zerbst. 10 Jahre war er dort aktiv und erfolgreich. Wir sprechen über einen Gänsehautmoment, der ja dank Oliver Scholler möglich wurde, und natürlich über den Moment, in dem Thorsten deutsche Kehlgeschichte geschrieben hat. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Teil 2, meinem Gespräch mit Thorsten Reiser.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Thorsten, willkommen zurück.
Hi.
Wir haben in der ersten Episode schon sehr viel über den Start deiner Karriere gesprochen, über deine ersten internationalen Erfolge. Und mit dem Weltmeistertitel 2005 in Novi Sad ging dann für dich die Reise weiter. Und es war wirklich eine Reise, würde ich sagen, danach Zerbst. Bevor wir aber zu dem großen Teil deiner Karriere, zu den erfolgreichen Jahren in Sachsen-Anhalt kommen, wollte ich nochmal kurz auf einen Spieler zu sprechen kommen, den du ja als seinen Lieblingsgegner bezeichnet hast, als den Spieler, gegen den du am liebsten gespielt hast. Frankie Hübner, damals bei SKC Staffelstein. Warum waren die Duelle mit ihm so besonders?
Ich weiß auch nicht, das hat irgendwie immer gepasst. Also wir haben uns gegenseitig immer hochgeschaukelt. Ich habe riesen Respekt vor ihm immer gehabt, vor allem in Staffelstein. Und ich kann mich noch an ein Spiel erinnern mit Zerbst. Da ging es um die Meisterschaft. Da habe ich dann, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, an die 1100 oder knapp drüber gespielt, auch gegen einen Frankie. Und das waren immer riesige Duelle, die wir uns eigentlich immer geliefert haben, wenn wir gegeneinander gespielt haben. Und gegen ihn hat es immer riesig Spaß gemacht. Und er war menschlich natürlich auch ein super Typ. Leider vor ein paar Jahren verstorben. Und da hat der Kegelsport auch leider federn lassen müssen.
Wäre das so ein bisschen auch dein Wunsch gewesen, mal mit ihm zu spielen?
Ein Wunsch weiß ich jetzt nicht oder ein Traum, aber es wäre auch sicherlich interessant geworden. Also ich denke mal, wir hätten uns da ziemlich gut ergänzen können auf der Bahn. Wir mussten ja dann die Bahn wechseln aus technischen Gründen, aber ich denke mal, der Frankie war auch so ein Spieler, der kam ja eigentlich fast auf jeder Bahn zurecht, und er hat ja auch in der Nationalmannschaft gespielt, ist er auch. Ich glaube, 94 hat er mitgespielt oder 96. Und war ein Top-Spieler für mich.
Er hatte so ein bisschen dieses Händchen, das viele in der Generation hatten, so das Gefühl, eben mit der Hand.
Für die Bahn und für die Kugel, genau.
Ja.
Das war ausschlaggebend für ihn.
Ja. Ihr wart Gegner, du in Zerbst, er in Staffelstein. Du bist 2005 dann die über 600 Kilometer eben nach Sachsen-Anhalt gewechselt. Wie kam der Wechsel damals zustande?
Na, ich denke mal, es ist wie immer, also da klingelt mal das Telefon und dann ist ein Timo Hoffmann am Telefon und ja, dann kommt man ins Gespräch und dann verabredet man sich mal vor einem, dass man sich trifft, und dann habe ich mich mit dem Timo getroffen in Bayreuth und haben das Ganze mal durchgesprochen, wie sowas funktionieren könnte, generell auch wegen der Entfernung und mit allem Logistik hängt da viel mit dran. Ich muss das natürlich zu Hause auch noch klären, und dass meine Frau damals noch Freundin mitzieht und alles. Und ja, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Und dann hat man natürlich auch damals noch mit Ravensburg noch dann im Hintergrund schon ein bisschen geredet und gesagt, dass man schon eventuell den Verein wechseln würde oder wollte, und dass die nicht gerade vor dem Kopf gestoßen sind, denen ich ja viel zu verdanken habe. Und ja, dann ging das so seinen Lauf und dann habe ich zugesagt nach einer gewissen Zeit.
Das Projekt Zerbst war ja damals am Anfang. Wie konnte Timo dich damals begeistern für etwas, das ja jetzt nicht mit Serienmeister und internationalem Geschäft zusammenhing?
Ja, du hast gerade schon gesagt, das war alles im Aufbau damals. Also man hat schon gemerkt, die sind durchmarschiert, glaube ich, in der zweiten Liga, hatten dann schon Spieler, die gewechselt sind nach Zerbst mit dem Olli Scholler, Damir Futschka, mit dem Timo selber. Man hat dann schon gemerkt, da ist was im Umbruch und im Aufbau. Und wir haben uns dann relativ lang auch unterhalten, wie er sich das Ganze vorstellt, welche Ziele er sich hat. Ich habe ja schon da vorhin in der Episode 1 schon erwähnt, dass der Timo sehr zielstrebig ist und sich seine Ziele steckt und die auch relativ weit in die Zukunft dann auch darauf hinarbeiten will. Und dann hat er gesagt, ja, so ein Spieler wie ich, der würde jetzt noch fehlen von der Leistungsstärke, um mal den nächsten Step zu machen. Und dann war das für mich eigentlich dann schon klar, wenn ich weiterkommen will, auch international spielen will, dann muss ich den Schritt auch gehen, um auch dann auch Weltpokale und sonstige internationale Wettbewerbe zu spielen. Wir sind mit Ravensburg auch MBC-Pokalsieger geworden, aber man wollte natürlich als junger, ja, engagierter Spieler wollte man natürlich auch noch weiterkommen. Und dann war das der einfache, logische Schritt und wir wurden ja dann gleich auf Anhieb Meister und konnten gleich wieder zum Weltpokal fahren. Und dann gab es noch die NCL damals, da hat man ja 120 Wurf und 200 Wurf parallel noch gespielt. Also war Doppelbelastung noch teilweise. Und das war dann auch schon eine kräftezehrende Saison, aber der Erfolg hat uns ja dann auch recht gegeben.
Hast du damit gerechnet, dass ihr gleich deutscher Meister und deutscher Pokalsieger werdet im ersten Jahr, dein erstes Jahr in Zerbst und das erste Jahr in der Bundesliga?
Ja, es hat mannschaftlich ja eigentlich auch gleich alles gepasst. Also wir haben uns gegenseitig hochgepusht. Die erfahrenen Hasen haben mich auch mit an die Hand genommen, weil ich war ja noch im Prinzip bald noch grün hinter den Ohren ein bisschen. Und da helfen natürlich auch so Spieler wie ein Timo Hoffmann oder ein Olli Scholl oder ein Damir Futschka, wo dann auch gerade der Olli oder der Damir die extrem Ruhe ausstrahlen. Und das hilft natürlich auch. Ich weiß nicht, ob man da überrascht war oder natürlich war die erste Meisterschaft und auch die Feier danach, die war natürlich abartig. Also das war natürlich dann, wenn man dann schon gleich im ersten Jahr deutscher Meister wird und dann auch noch Pokalsieger, das war natürlich schon grandios. Vor allem für mich als junger Spieler gleich in der ersten Saison, das war natürlich klasse.
Muss ich mal nachfragen, was war denn abartig an der Meisterschaftsfeier?
Ja, also wir hatten dann eine große Feier, da war dann der ganze Verein, da ist man extra ein Wochenende dann in Zerbst gewesen und da waren dann auch teilweise die Familienmitglieder dabei und ja, da war Bürgermeister, glaube ich, auch dann noch zur Ehrung und alles. Also es war schon richtig eine große Feier. Also es war richtig toll.
Wer war denn damals Teil der Mannschaft? Du hast jetzt schon ein paar Namen genannt. Wer ist mit dir Deutscher Meister geworden?
Müsste noch der Ivan Čech dabei gewesen sein. Der Rade Kajal müsste auch, glaube ich, noch dabei gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der Markus Gerdau.
Gab es damals einen Spieler, zu dem du in gewisser Weise dann noch aufgeschaut hast? Also das Vorbild Thomas Aigner war dann im Prinzip ja nicht mehr so präsent.
Ja, man schaut natürlich auf die Älteren und die, wo schon die Erfahrung haben. Das war für mich dann Olli Scholler, Damir Futschka, Timo Hoffmann, die natürlich dann auch schon die Erfahrung hatten, wo sie damals in Bamberg gesammelt haben. Und Timo war natürlich der Leitwolf und da schaut man natürlich dann schon nach oben und versucht sich die Sachen, die man für sich gebrauchen kann, aufzusaugen. Und man entwickelt sich natürlich immer weiter. Man lernt immer dazu bei jedem Spiel und gerade auch international. Das hat natürlich ja, viel gebracht in dieser Zeit. Da war man noch sehr aufnahmefähig.
Du kamst ja aber als Schnittbester und das zweite Jahr in Folge. Eigentlich müsstest du ja recht selbstbewusst gewesen sein und man könnte auch sagen, okay, sie kommen jetzt in der Bundesliga an, aber trotzdem warst du, so wie es sich jetzt anhört, eher so ein bisschen zurückhaltender, oder?
Und na klar, wenn man in so eine Mannschaft kommt mit so Erfahrung, dann stapelt man natürlich tiefer. Also da wird man dann auch ein bisschen ruhiger und ja, man steht natürlich auch unter einem gewissen Erfolgsdruck. Ne? Man schaut immer drauf, da kommt jetzt einer, der hat den und den Schnitt und wenn er den Schnitt nicht spielt, dann wird wieder auf einen gezeigt, warum spielt er nicht oder warum trifft er nicht. Und der Druck wird natürlich auch irgendwann groß und größer. Und man wächst ja eigentlich auch mit dem Druck. Aber natürlich gibt es Situationen, wo man dann mal nicht so spielt und nicht so trifft. Dann kann es natürlich auch schnell passieren in Zerbst. Oder es ist ja dann auch mir passiert, dass man dann mal ins zweite Glied rutscht und versucht, sich dann wieder in die Stammsechs reinzuspielen. Und ja, das macht natürlich auch viel aus. Oder das hilft auch in der Entwicklung. Bis zu einem gewissen Grad natürlich.
Ich habe es vorhin schon gesagt, du hast sehr weit, eine sehr weite Anreise gehabt, vom Bodensee bis eben kurz vor Berlin. Es sind rund 623 Kilometer, wenn ich es jetzt nicht falsch geschaut habe. Warum hast du das jede zweite Woche auf dich genommen?
Es war ein Plan dahinter. Also es war ja in der Mannschaft, in dem Verein eine Route abgesteckt, die man eigentlich gehen wollte und dann auch gegangen ist. Also man braucht ja nur schauen, wann das Ganze angefangen hat in Zerbst, und das geht bis an heute geht es ja, und die Geschichte läuft noch weiter. Ja, also das ist natürlich dann schon, wenn man dann sagen kann, man ist im Prinzip Mitgegründer dieser Geschichte, dann kann man jetzt im Nachgang sagen, man hat alles richtig gemacht. Das sind die Strapazen, ja, da hat man die als junger Kerl natürlich auf sich genommen und hat die auch gerne auf sich genommen, weil der Erfolg hat einem ja natürlich das Ganze auch wieder zurückbezahlt. Man ist am Freitagnachmittag, damals gab es noch eine sehr günstige Airline, die von Friedrichshafen nach Berlin geflogen ist, am Freitagabend nach Berlin geflogen, hatten da in Boris am anderen Flughafen abgeholt und ist nach Zerbst gefahren und am Sonntag wieder zurück. Also das war natürlich dann schon, das Wochenende war dann natürlich mit Zerbst belegt. Die Freundin musste mitmachen, ob sie wollte oder nicht, so gesagt, aber sie hat immer mitgezogen, und ja, habe ja auch natürlich auch viel zu verdanken meiner Frau in der Hinsicht jetzt.
Das Fliegen von Friedrichshafen nach Berlin war ja, glaube ich, aber nur der Start. Später seid ihr dann auf Autos umgestiegen. Ja. Wie war da der Weg, wie die Reise nach Zerbst?
Ja, die Reise war lang. Also wir sind dann, also ich bin dann sehr früh morgens, meistens um 5:30 oder um 5 losgefahren. Dann ging es weiter nach Nürnberg zum Olli Richtung Langwasser. Da war meistens dann der Treffpunkt, wo dann die aus Richtung München gekommen sind, auch später noch mit dem Thomas Schneider und solche Spieler, die dann aus Süden gekommen sind, auch mit dem Boris oder mit dem Uros Stocklas. Und dann ging es weiter, und dann hat man peu à peu auf der A9 die anderen Spieler eingesammelt, bis man dann in Himmelkron dann fast alle dann eingesammelt hat. Und dann ging es weiter nach Zerbst. Dann hat man gekegelt, teilweise noch ja die 200-Wurf dann auch noch. Und dann ging das Spiel natürlich bis um 5:00, 6:00, bis man weggekommen ist, 7:00, 8:00. Und dann ist man nochmal 6 Stunden heimgefahren. Dann war es 2:00, 3:00 morgens. Und dann war der Sonntag natürlich dementsprechend auch schon belegt.
Hast du derzeit irgendwie auch mal dran gedacht, die Strapazen nicht mehr auf dich zu nehmen?
Nein. Also in der Hinsicht, nee. Also solange meine damalige Freundin und jetzige Frau da mitgezogen hat, war das für mich eigentlich auch kein Thema. Also die Erfolge haben uns recht gegeben, international wie national, und es hat Spaß gemacht. Irgendwann kam natürlich der Zeitpunkt, wo man dann älter geworden ist und sich dann irgendwann mal, gerade so das letzte Jahr, wo ich dann in Zerbst war, und dann ist man in den Bus eingestiegen und hat sich dann eigentlich Gedanken gemacht, was machst du eigentlich hier? Ja, du fährst jetzt 6 Stunden da hoch und bist 4 Stunden in Zerbst und fährst dann wieder 6 Stunden heim. Da war dann der Zeitpunkt erreicht, wo ich dann mit mir selber dann ins Gespräch gegangen bin und habe gesagt, macht das Ganze noch Sinn? Und da kamen dann die ersten Überlegungen dann auch erst im letzten Jahr. Ich hatte dann auch ein Haus gerade noch fertig gebaut. Der Sohn war da, und da macht man sich dann schon auch neben dem Kegeln noch mehr Gedanken über Zukunft und alles Mögliche. Und da ging das dann los im letzten Jahr, wo ich dann in Zerbst war. Habe ich dann auch später ganz offen mit Timo drüber geredet.
Da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, auch den Weg nach Zerbst zieht, dann sind ja an der Autobahn oder mit ein bisschen Umweg von der Autobahn weg auch andere Vereine, ohne jetzt, wenn du einen Namen nennen möchtest, gerne, aber hattest du auch Anfragen anderer Vereine, ob du nicht
Nein.
weniger?
Okay. Hatte ich nie. Also ich hatte generell wenig Anfragen. Also in Ravensburg hatte ich mal eine, als ich war, als junger Spieler mal noch von Freiholz Eppelheim, hatte ich mal nochmal eine Anfrage. Aber ansonsten kam das alles erst gegen Ende meiner Laufbahn in Zerbst, kam dann Staffelstein zum Beispiel der Hans Karl Rütting damals auf mich zu.
Bis dahin gab es national wie international viele Erfolge, also zahlreiche deutsche Meistertitel, zahlreiche Pokalsiege mit Zerbst, aber auch international gab es dann so ein paar Highlights. 2007 WM-Bronze in Košice. Da hat der Gastgeber, die Slowakei, versucht, mit Geheimtricks zu arbeiten. Was ist da los gewesen?
Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch wirklich der Wahrheit entspricht, aber es gab dann einen Nationaltrainer bei der Slowakei, der eigentlich auch bekannt ist und der auch schon in der Nationalmannschaft oder in der Bundesliga damals auch vorher schon gespielt hat. Und man hat dann immer gemunkelt oder man hat dann auch immer gesehen, dass nachts noch teilweise dann die Beleuchtung, haben die anderen Nationen gesagt, immer noch brennt. Und man hat dann auch teilweise einen Spieler anscheinend auch um der Halle rum gesehen von der Slowakei. Und dann ging schnell das Gerücht rum, dass die Slowaken dann teilweise da Geheimtraining machen noch auf der WM-Bahn. Und ja, das, ob das jetzt wahr ist oder nicht, möchte ich jetzt wirklich keine mir die Finger verbrennen, aber wenn man den Trainer damals kennt, dann könnte man sich das ganz gut vorstellen.
Du hast das gesagt, das ist recht imposant gewesen. Also für die, die jetzt kein Bild vor Augen haben, Košice war eine riesen Eishalle, da hat auch später mal die Eishockey-Weltmeisterschaft stattgefunden. Wenn du so die Bahnen Revue passieren lässt, war das wirklich die beeindruckendste von der Atmosphäre her? Oder gab es da noch andere, wo du sagst, die sind hängen geblieben?
Als Spieler, ja, muss man schon sagen, waren die Heim-WMs eigentlich am imposantesten, auch wenn es relativ kleine, in Anführungszeichen kleine Hallen waren. Aber als Zuschauer muss ich sagen, war für mich am prägendsten, habe ich 96 die WM in Prag als Zuschauer erlebt. Und was in der Eishalle damals abging, also das war der absolute Wahnsinn. Also da waren bestimmt 4000 Zuschauer da, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und 2/3 davon Deutsch. Und das war ein sehr prägendes Erlebnis, wo ich dann zu mir selber dann auch gesagt habe, sowas möchte ich auch mal erleben. Und habe dann dort auch noch einen Walter Popp dann nochmal näher kennengelernt. Und ja, das war schon imposant, in so einer riesigen Eishalle auch als Zuschauer zu sein. Und in Košice, das war natürlich dann schon imposant, wenn so ein riesiger Videowürfel über dir schwebt und drunter die Kegelbahn, wie es im Ausland oder in den anderen Ländern oft halt so ist. Man sieht es jetzt auch in Varaždin, die Zuschauerresonanz ist natürlich doch sehr gering, was sehr schade ist. Die verlieren sich zum Teil, aber die Sportler hätten es natürlich verdient, wesentlich mehr Zuschauerresonanz zu haben.
2007 habt ihr mit Zerbst in Polen den ersten Weltpokalsieg errungen. Wie bist du damals reingegangen? Es ist ja mit Qualifikation über mehrere Tage verteilt und dann Halbfinale, Finale. Wie gehst du in solchen Phasen mit dem Kopf auch ran?
Ja, man macht sich natürlich Gedanken. Man weiß im Vorfeld auch beim Team immer nicht, ob man dann gleich zum Einsatz kommt. Aber man macht sich auch im Vorfeld schon privat selber Gedanken auch über die Gegner, die auf einen treffen könnten. Man macht sich schlau im Internet und analysiert die Spiele und die Spieler selber. Man kennt auch natürlich schon einige und macht sich so seine Gedanken, hat seine Favoriten. Und natürlich wird dann die Mannschaft vom Timo wurde dann dementsprechend auch eingestellt und aufgestellt. Ja, in Polen war auch ein bisschen, ja, eigenartig, sage ich jetzt mal, es war eine Kunststoffbahn und relativ klein und ich glaube, war eine Sechseranlage sogar bloß. Also es war sehr rustikal, sage ich auch mal. Aber es war ja für uns, wir haben gewusst, was wir können und sind dementsprechend auch in den Weltpokal gestartet und konnten dann am Ende dann auch relativ souverän, glaube ich, das Ding dann auch heimschaukeln.
2010, also 3 Jahre später, der erste Champions League-Sieg in Aberdeen in Serbien. Und ja, 2013 dann folgt dann der besagte 700er. Ein Punkt habe ich jetzt vergessen, 2009 war dazwischen, die Heim-WM. Du hast es schon angedeutet, ein Riesending. Ich war damals auch selber vor Ort. Das ja, gerade für den Kegelnachwuchs war das, wenn man da mal vor Ort ist, ein Riesending. Kegler waren dann plötzlich fast wie Superstars. Schüler wollten Autogramme. Wie hast du es damals erlebt? Gerade auch mit dem Fernsehteam, das ihr euch aufgenommen habt.
Ja, das war mal eine ganz andere Perspektive und in die man da eigentlich dann reingerutscht ist, weil wir wurden ja schon direkt im Vorfeld mit der UWV und in der Vorbereitung von dem Team im Prinzip begleitet. Und ja, natürlich die Heim-WM, da war jeder heiß drauf. Also wir waren dann auch schon in der UWV dann in der Nähe von Dettenheim. In Sandhausen hatten dann auch noch ein Länderspiel gegen die Kroaten und konnten uns dann im Anschluss daran nochmal die Bahnen schon gleich mal anschauen in Dettenheim. Und da, wenn man dann in die Halle reinläuft, da steigt natürlich der Puls und der Blutdruck. Und wenn man dann auch das erste Mal dann vor vollen Rängen in die Halle kommt und ja, da geht dann schon ein bisschen die Düse. Also man versucht zwar fokussiert zu bleiben, aber wenn dann die ersten Anfeuerungsrufe kommen oder die ersten Brüller und man steht auf der Bahn, dann geht einem schon die Gänsehaut nach oben. Also das ist dann schon imposant.
Unvergessen ist, glaube ich, das Halbfinale geblieben gegen Ungarn. Olli Scholler und Axel Schondelmeier im Schlusspaar, Olli Scholler gegen Kaku Klewente. Wer sich das heute noch auf YouTube anschaut, der kann ja durchaus Gänsehaut kriegen. Wie hast du es damals als Spieler auf der Bank erlebt?
Aber ich kriege jetzt noch Gänsehaut, also das sieht man jetzt hier. Ist der Wahnsinn. Also ich schaue mir das Video auch immer wieder mal an. Also ich habe es auf dem Computer gespeichert und wenn ich mal so durch die Dateien durchschaue, zufällig, dann kommt es einem über den Weg und dann klickt man drauf und schaut sich das nochmal an. Und das, ja, das sind so die Sportlermomente, die möchte man nicht missen. Also das macht auch Sport aus, solche Momente. Und ich weiß noch, wir sind in der ersten Reihe ganz unten gesessen. Der Jürgen neben mir, dann unser Physio daneben und ganz rechts der Timo Hoffmann. Und nachdem dann die entscheidenden Kugeln beim Olli eingeschlagen sind, ist der Timo aufgesprungen und hat jeden durchgeschüttelt, ist dann zu mir gekommen, hat mich gepackt am Kopf und mich hin und her geschüttelt, dass er mich mit seinem Kopf mir auf die Nase gehauen hat und mir dann innerhalb von 2-3 Sekunden das Blut aus der Nase geschossen ist. Ich bin dann gleich aus der Halle gelaufen, der Physio hinterher, das hat der Timo gar nicht registriert, der war so in der Feierlaune. Also das sind alles so Erinnerungen, die bleiben natürlich auch ewig. Also und das Gefühl dann vor der Kulisse dann das Spiel so zu gewinnen und der Olli so in Trance, das war Trance, also das war absolut Wahnsinn. Also das, sowas erlebt man nicht oft live, muss man sagen.
Die WM 2009 zu Hause, also in Dettenheim, ist, denke ich, vielen in Erinnerung geblieben. Und dir in Erinnerung geblieben ist, glaube ich, auch das Jahr 2013, der Weltpokal in Serbien und das Finale in Aberdeen. Dein Spiel, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass ihr eigentlich von vornherein euch sehr gewundert hattet wegen der Aufstellung. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was war da los, warum wart ihr so überrascht?
Ja, also Vilmos Cavaco hat damals die ersten Jahre in Podbrezova gespielt und war eigentlich auch schon der Überflieger. Ja, also man hat schon gewusst, er hat die 700er auch da schon gespielt. Und wir waren uns, oder ich und die anderen bestimmt auch, wir waren uns relativ sicher, dass wenn sie gewinnen wollen, dürfen die in Vilmos Cavaco nie in das Schlusspaar stellen. Und aber es ist dann so passiert. Und wir haben uns dann in der Kabine bei der Aufstellung dann gegenseitig angeschaut konnten es eigentlich gar nicht fassen. Also, dass der Savarco dann am Schluss spielt. Und für uns, oder ich denke mal, für die ersten vier Spieler war das dann natürlich dann irgendwie so eine Initialzündung, zum sagen, jetzt erst recht. Und so ging es dann auch los im Spiel. Also ich war dann gleich im Tunnel und bin auf die 700er dann zugestürmt im Prinzip mit dem letzten Wurf, die noch überspielt, und haben dann die ersten vier Mannschaftspunkte geholt und hatten, glaube ich, schon 13 oder 14 Sätze. Und dann war das Ding eigentlich schon gelaufen, bevor der Wilmosch die Bahn betreten hat. Und das war dann schon surreales Gefühl, wenn die letzten Leute auf die Bahn gehen, und es kann eigentlich im Prinzip nichts mehr passieren.
War das auch nochmal ein Grund mehr oder die Mitursache für dein überragendes Spiel, deine 704?
Zu der Zeit war ich konditionell wieder sehr, sehr fit. Also bei mir hat es auch viel ausgemacht, dass wenn der Körper fit war, dann war der Geist auch fit. Und der Meinung bin ich immer noch, auch heutzutage. Also gibt es einige Spieler, wo man das sagen kann. Wenn der Körper nicht fit ist, dann ist der Geist auch nicht fit. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, war ich relativ gut beieinander und körperlich auf der Höhe. Und konnte mich eigentlich auch schon vor dem Spiel schon relativ gut fokussieren auf das ganze Spiel. Ich wusste zwar nicht, gegen wen ich spiele, aber ich war sehr ruhig und gelassen. Und nachdem dann die Aufstellung kam, ja, vielleicht hat es dann bei mir doch den Klick noch gemacht. Wie gesagt, ich war auf der Bahn und ich glaube, der Olli, der musste, glaube ich, kein einziges Mal was sagen. Der ist bloß hinten dran gesessen, hat das Handtuch gehalten im Prinzip. Ja, und also das war das Spiel der Spiele im Prinzip für mich.
Wie erging es dir damals, dieser Wechsel zwischen den Spielsystemen? Man hat national relativ lange noch 200 Wurf gehabt, während international schon 120 waren. Man könnte jetzt das Fass aufmachen, was da alles an Diskussionen und, sage ich mal, Problemen auch da waren, weil eben in Deutschland lange kein 120 Wurf in der national höchsten Liga gespielt wurden. Wie ging es dir damals als Spieler?
Ja, es war natürlich, wir hatten ja dann auch die Doppelbelastung, da hat man ja eine Saison noch die NCL gespielt, hieß die damals, die nationale Klassikliga, glaube ich, hieß das. Und dann parallel noch die 120-Wurfliga, da war die Belastung natürlich schon extrem. Also das war natürlich dann schon heftig. Da war man natürlich dann auch froh, wenn man ein bisschen Verschnaufpause hatte und vielleicht auch mal ein Spiel aussetzen konnte. Und ja, vielleicht hat der Verband zu spät reagiert, aber wir hatten auch im Verband einige Querelen zu der Zeit. Und ich denke mal, man hat das Ruder jetzt dann noch relativ gut rumgerissen. Befürworter hin oder her. Wir sind jetzt alle im neuen System angekommen und ich denke mal, das war der absolut richtige Weg. Ich denke mal, bei 200 Wurf kann sich jetzt heutzutage, können sich das bloß noch wenige vorstellen, 4-5 Stunden auf der Kegelbahn zu warten, bis dann überhaupt mal was zustande kommt. So hat man jedes Mal ein bisschen mehr Action und mehr Entscheidung. Also für mich der eindeutig richtige Weg.
Muss ich doch noch mal kurz nachfragen. Man hat es ja damals schon ein bisschen auf dem Rücken der Spieler ausgetragen. 2011 keine WM-Teilnahme. Doppelbelastung auch in der Nationalmannschaft, was da, glaube ich, zwischenzeitlich mal ein Cut, ein Umbruch. Wie hätte man das eleganter lösen können?
Sicherlich, aber es war von der Sportpolitik oder vom damaligen Präsidium ja nicht gewünscht. Muss man auch ganz klar sagen. Es war ja dann noch das alte Präsidium und mit dementsprechend Sportdirektor und Präsident, die in diese Entwicklung gar nicht mittragen oder mitziehen wollten. Und ja, darunter gelitten hatten dann im Prinzip die Spitzensportler, die dann im Prinzip die WMs nicht spielen konnten. Beziehungsweise man ist dann eigentlich im Prinzip teilweise mit einer Rumpfdelegation teilweise zu den WMs gefahren. Und ja, so dass man halt teilgenommen hat im Prinzip. Aber reisen konnte man natürlich da nicht viel. Und das hat uns natürlich auch einige Jahre zurückgeschmissen. Das hat man dann auch gemerkt bei den anschließenden WMs, wo es dann wieder in geordnete Bahnen ging. Wenn man dann die WM in Saale-Eggeseck hernimmt, die du auch persönlich mit verfolgen konntest. Und da hat man das dann natürlich dann schon die ersten Ergebnisse dann auch, oder die, ja, die finalen Ergebnisse aus der ganzen Situation erkennen können.
Das ist richtig. 2015 ging dann für dich eine Ehre zu Ende, 10 Jahre ins Herbst. Hast du dich entschieden, quasi zu wechseln, beziehungsweise du hast es selber entschieden, oder?
Ja, also ich bin auch noch vor dem Jahreswechsel schon zum Timo damals gegangen und zu den Verantwortlichen im Verein und habe dann den Verantwortlichen mitgeteilt, dass das meine letzte Saison ist, dass ich dann den Verein wechseln werde. Hat doch die ganze Belastung mit allen Fahrereien und so, es geht dann doch gar nicht ganz spurlos an einen vorbei. Ich konnte leistungsmäßig auch nicht mehr ganz so mithalten, wie ich mir das selber vorgestellt hat, konnte aber auch dann noch mir die Zeit investieren, Familie, Haus. Und dann muss man mal einen Cut machen und zurückschrauben. Und das habe ich ja dann gemacht mit dem Wechsel nach Staffelstein. Staffelstein hat dann in Zerbst gespielt und nach dem Spiel kam dann der Hans-Karl Rütting zu mir, ob ich Interesse hätte, eventuell nach Staffelstein zu wechseln. Und ich habe davor eigentlich noch gar nicht groß irgendjemanden gesucht oder auch Anfragen bekommen oder selbstständig was gemacht. Das war purer Zufall damals.
Musstest du lange überlegen? Schließlich ging es da ja um dein, wie du selber gesagt hast, Wohnzimmer.
Also ich habe mir da bei jeder Entscheidung lasse ich mir da immer eine gewisse Zeit. Also man muss es natürlich auch mit seiner Partnerin dann klären und alles. Und natürlich war auch meine Intention dann auch von der ganzen Intensität runter zum Fahren. Allein von den Fahrstrapazen, die hätten sich fast halbiert. Und auch international wäre es nicht mehr so extrem gewesen. Man macht ja dann auch weniger in Staffelstein. Und dann hat man sich eine gewisse Bedenkzeit ausgelobt. Und dann habe ich nach einer gewissen Zeit, habe ich dann Hans-Karl Brütting angerufen. Und dann hat man sich geeinigt und dann war das in Ordnung. Dann bin ich nach Staffelstein gewechselt.
Und wenn ihr so von außen erlebt, dann ist er sehr emotional. Gerade wenn es nicht läuft, dann gibt er das auch, tut er das auch kund. Was ist das so für ein Typ?
Eigentlich, ich sage immer, man musste mit seinem Charakter zurechtkommen. Also man musste mit ihm als Person zurechtkommen, dann hat man keine Probleme. Wenn man sich irgendwie mit ihm versucht hat, mit ihm in Konfrontation zu gehen, dann war es sehr schwierig. Also ich hatte mit ihm sehr intensive Gespräche, auch vor dem Spiel, wenn wir mal allein waren oder auch in kleineren Gruppen, das können die anderen auch bestätigen, ist ein ganz umgänglicher Mensch. Also ich habe auch sehr großen Respekt vor seinem Lebenswerk, das er auch privat mit seinem Beruf damals und auch mit seiner Erziehung und alles, das hat er mir alles erzählt, sein Werdegang. Also da muss man auch den Hut davor ziehen vor so einer Leistung. Und also ich kann da nichts Negatives über den Hans-Karl da sagen und wir sind auch im ganz Guten auseinandergegangen.
Es gab, glaube ich, 2 Jahre und das zweite oder 2 Entscheidungen, 2 Momente, wo er mehr oder weniger, so kam es rüber oder so wurde es erzählt, aus Protest seine Mannschaft zurückgezogen hat. Gerade ja, das mit war dem Verband war er so ein bisschen immer unzufrieden, hatte man das Gefühl.
Ja, das war schon der Fall. Also man konnte beide Seiten verstehen. Also ich konnte die Seite vom Hans-Karl verstehen und auch die Seite vom DKPC. Also es gibt immer für und wider. Welche jetzt genau recht hat oder auch nicht, das können wir nicht klären hier. Das ist auch jetzt alles schon Vergangenheit. Wie er dann seine Mannschaft zurückgezogen hat, das hat mich dann auch schockiert, weil ich war ja dann schon nicht mehr in Staffelstein. Ich habe das dann über meine Beziehungen noch nach Staffelstein, die ich dann noch gehabt habe zu anderen Spielern, auch dann erst erfahren und habe dann auch ein bisschen hinterfragt, was ihn jetzt genau dazu getrieben hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist, wie der Hans-Karl halt ist, wenn er was sagt, dann zieht er es durch. Und da kennt er nichts. Also er kennt keinen links, rechts, sondern er geht seinen Weg und wenn er die Entscheidung getroffen hat, dann geht er den Weg und da lässt er sich auch nicht mehr umstimmen.
Gilt als Gerücht, beziehungsweise so ein bisschen als offenes Geheimnis, dass es als Spieler in Staffelstein durchaus lukrativ sein kann. So wird es erzählt, ein Gerücht oder machen wir das?
Es kriegt jeder seine Aufwandsentschädigung, ganz klar. Plus was andere Spieler oder was jeder einzelne Spieler dann eventuell bekommt, das ja, das interessiert mich nicht. Es war auch nie groß mein Ding oder das wollte ich auch nie groß machen. Und ja, es muss jeder mit dem Hans Karl dann mit sich vereinbaren, was dann im Endeffekt dabei rauskommt. Teilweise musste ich als Zwischenperson dann mit den Leuten mal noch sprechen, was mir eigentlich auch nicht ganz so gefallen hat. Aber ja, wie der Hans Karl halt so ist, man muss ihn nehmen, wie er ist. Und das habe ich gemacht. Ich kam ganz gut mit ihm klar. Und ich möchte auch die Zeit nicht missen in Staffelstein, weil ich mit ihm eigentlich auch mit seiner Frau sehr gut war. Und es war auch ein Erlebnis, weil ich ihn auch schon aus der zweiten Liga kannte. Und auch da hatte er schon seine Eigenheiten und mit denen musste man klarkommen. Dann konnte man immer jederzeit mit dem Hans Karl klarkommen.
2 Jahre, nachdem du dann nach Staffelstein gewechselt bist, ging für dich mit der zweiten Heim-WM, mit der zweiten WM in Dettenheim, eine Karriere zu Ende, und zwar die Nationalmannschaftskarriere. Wusstest du vor der WM schon, dass es dein Abschied ist?
Ja, also das habe ich auch schon mit schon kommuniziert mit den Verantwortlichen, mit dem Timo und mit dem Latze Lutz. Und das war auch schon in der Vorbereitung schon so der Fall. Der Timo hat mich nochmal gefragt, ob ich nochmal mitziehen will. Dann habe ich gesagt, also wenn ich, so war meine Einstellung immer, wenn ich ja sage, dann ziehe ich auch voll mit und ziehe alles komplett mit durch, ganze Vorbereitung und alles. Und habe mich da nochmal aufgerappelt und das mit durchgezogen. Aber es war von vor der WM schon klar, auch den Verantwortlichen, dass das für mich die letzte WM ist.
Erinnerst du dich dann an dein letztes Spiel, an deine letzten Würfe?
Ja. Also die vorletzte Bahn war ganz bitter. Also da hat mir dann der Robert Ernesi mal die 200 um die Ohren gespielt. Da konnte ich dann nicht mehr ganz mithalten. Die ersten 2 Bahnen waren ausgeglichen. Wir gingen 1-1 auf die dritte Bahn. Dann hat der, ich weiß gar nicht, was der geräumt hat. Also gefühlt hat es nur noch geklingelt. Ich glaube mit 207 oder so dann die Bahn gewechselt. Ich bin bei knapp über 150 stehen geblieben. Dann war das Ding eigentlich schon gegessen. Und ich weiß noch, nach meiner letzten Kugel bin ich zum Latze hingegangen, habe mich bedankt und habe ihm dann gesagt, danke für alles. Falls das unser letztes Spiel gewesen sein sollte, recht herzlichen Dank für alles und für die Unterstützung. Und ja, leider musste ich recht behalten, weil das Halbfinale ging ja dann verloren.
Wenn du über solche Abschiede sprichst, wir kommen dann auch gleich noch zum Karriereende. Generell, sind da Emotionen bei dir im Spiel?
Ja, auf der WM in Dettenheim, da waren die Augen schon recht feucht. Also da war ich kurz davor, also ich konnte mich noch zusammenreißen, musste mich dann aber auch ein bisschen wegdrehen von den Zuschauern, weil das hat mich dann fast übermannt. Aber ich bin da schon ein relativ weicher Typ in der Richtung. Also da sind dann schon Tränen geflossen. Gerade der Timo hat uns dann nach dem Spiel nochmal alle versammelt und da sind dann schon Tränen geflossen.
Du blickst auf eine sehr erfolgreiche Zeit in der Nationalmannschaft zurück. 6-mal Gold, 8-mal Silber und 5-mal Bronze. Gibt es eine Medaille, wo du sagst, das ist ja eine besondere Medaille, die hat einen besonderen Platz?
Ja, da würde ich jetzt 2 nehmen. Das ist einmal noch der WM-Titel mit der Mannschaft in Novi Sad.
2005.
Und dann 2005, genau, Entschuldigung. Und das Jahr davor mein Einzelweltmeistertitel im Sprint in Rumänien, in Brașov.
Haben die Medaillen bei dir auch einen physischen besonderen Platz? Bist du jemand, der sich die ins Büro hängt?
Soll ich ehrlich sein?
Gerne.
Also die sind alle in einem bisschen größeren Karton und die stehen im Moment alle im Keller.
Irgendwann wirst du sie vermutlich wieder rausholen und zumindest mal kurz.
Es war so längst mal ein bisschen geplant, was zu machen, aber ja, sind noch nicht verwirklicht worden, die Pläne.
Okay. Ging dann für dich nach der Zeit in Staffelstein, nach 5 Jahren in Staffelstein, ja, zurück zu den Wurzeln, zu deinem fast zweiten Verein zurück, also zumindest auf die gleiche Bahn, zum zu den Sportfreunden Friedrichshafen. Du hast in der ersten Episode gesagt, dass es für dich so ein bisschen vorbereitet war. Lief das dann alles genau so, wie du es geplant hast? 5 Jahre Staffelstein und dann zurück an Bodensee? Natürlich
kann man das nicht planen, also über so eine lange Zeit. Es hat sich dann eigentlich der Zufall dann auch ergeben, dass die Sportfreunde aufgestiegen sind in die erste Liga. Und der Darko Lottina, mit dem ich ja auch beruflich auch zu tun habe und auch wir uns auch so oft treffen, mich schon lange in Anführungszeichen genervt hat und mir auch schon Jahre davor schon fertig gepackte Taschen und Ausrüstung alle schon vor die Füße gestellt hat. Hier wechsel zu uns, hier hast du die Ausrüstung. Und ich habe dann gesagt, ich komme zu euch und das habt ihr von mir das Wort und bloß wann, das kann ich noch nicht sagen. Also, und dann hat sich das gerade ergeben mit dem Aufstieg. Und dann habe ich dann einfach gesagt, okay, jetzt oder nie, versuche ich noch in Friedrichshafen vielleicht noch ein bisschen mitzuhelfen und vielleicht da noch ein bisschen was auf die Beine zu stellen, was auch sehr schwierig ist mit den Gegebenheiten von der Bahn und Umfeld und alles. Und bin dann nach Friedrichshafen gewechselt und habe dann hier jetzt leider mit der Corona-Zeit dann 3 Jahre noch gespielt.
Hast du oder bist du ein Typ, der dann jungen Spielern oder Mitspielern auch im Training hilft, der auch in Spielen eingreift und da eben unterstützt und versucht, besser zu machen?
Ich versuch's, aber ich bin dann immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn man so junge Spieler hat und man mal schnell, bloß schnell was reinrufen oder so, macht für mich keinen Sinn. Wenn, dann muss ich mit dem Spieler länger arbeiten. Ich kann ihm schon Tipps geben oder auch mal die Meinung sagen, dass es so nicht geht oder dass man mit der Einstellung so nicht weiterkommt und solche Dinge. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Aber wenn ich mit einem jungen Spieler ihn weiterbringen will, dann muss ich mit ihm länger zusammenarbeiten und nicht einfach bloß nach 5 Wurf irgendwas reinschreien oder reinrufen und sagen, mach das und das anders. Das macht wenig Sinn. Das bringt dem Spieler nichts und der und mir auch nichts.
Jetzt zum Ende der Saison 2022, 2023 hast du deine Karriere beendet. Wann hast du die Entscheidung getroffen und vor allem, es ging ja für euch im Friedrichshafen noch um den Klassenerhalt, hast du sie kommuniziert an die Mannschaft?
Kommuniziert an die Mannschaft habe ich sehr spät. Es war bewusst, weil ich den Spannungsbogen aufrechterhalten wollte, weil es ging ja noch um den Abstieg. Viele denken jetzt vielleicht, jetzt hört er auf, weil sie in die erste Liga abgestiegen sind. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe das schon relativ frühzeitig kommuniziert. Im Nachgang sind auch schon viele Spieler dann zu mir hergekommen, haben gesagt, also sie haben das schon gespürt, dass da was im Busch ist. Und angefangen hat das Ganze dann schon letztes Jahr im November, Dezember, auch schon während der Corona-Zeit. Also da hat mir nichts gefehlt, also wenn wo kein Kegeln war. Also ich kam ganz gut ohne klar. Und das fast zum Überlaufen brachte dann, dass ich jetzt mehrmals verletzt war letztes Jahr im November und Dezember. Und mir war dann die Zeit, die ich investiert habe, um wieder fit zu werden, und von Arzt zu Arzt gerannt bin, und das war mir dann alles zu viel. Und er hat gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Ich muss immer noch mehr Zeit investieren und immer noch mehr machen körperlich, damit ich das Niveau halten kann und mich nicht verletzt. Ich bin zum Osteopathen gerannt, zum Orthopäden, und das war mir zu viel. Und dann habe ich Ende des Jahres oder es war Anfang des Jahres, habe ich dann die Verantwortlichen von den Sportfreunden dann gesagt, nach der Saison ist für mich vorbei. Das war zwar im Abstiegskampf noch, aber die Mannschaft hat erst, nachdem der Abstieg im Prinzip nicht mehr unumkehrbar war, habe ich dann die Mannschaft erst informiert.
Das Leben schreibt ja immer die schönsten Geschichten, wenn ich das mal so jetzt formulieren darf. Dein letztes Spiel war gegen die Mannschaft, mit der du eigentlich alles erreicht hast, gegen Zerbst auf einer Heimbahn. Hättest du dir einen schöneren Abschied vorstellen können?
Nee, ich habe gesagt, der Kreis schließt sich jetzt hier wieder. Also das war jetzt so wie abgesprochen eigentlich fast. Also es war dann schon schön. Ich habe dann noch mit Andreas Hörster dann noch lang geredet und auch mit Martin Herold. Also war dann schon irgendwie hat es gepasst. Also ich kann mich nicht beschweren.
Der letzte Wurf, weißt du noch, was du getroffen hast, was du gespielt hast?
Es war, glaube ich, ein einzelner Kegel und ich habe davor aber noch, glaube ich, im vorletzten Wurf oder im drittletzten Wurf noch einen Fehler gemacht und habe dann leider den Mannschaftspunkt teilen müssen mit dem Christian Wilke. Wir haben uns dann unentschieden getrennt.
Irgendwie auch eine schöne Geschichte, dass mit Michael Reiter, ein Spieler, mit dem du jetzt ein paar Jahre in Friedrichshafen spielen durftest, jetzt im Prinzip in deine Fußstapfen tritt und nächstes Jahr in Zerbst sein wird. Habt ihr, bevor er die Entscheidung getroffen hat, auch mal gesprochen?
Nicht direkt. Er hat immer wieder mal so Fragen gestellt. Also das war mir dann schon immer, wie das international und so. Also es war dann schon, im Nachgang ist mir dann einiges bewusst geworden, klar. Aber als er dann die Entscheidung bekannt gegeben hat in der Mannschaft, ich bin aufgesprungen und hab mich gefreut. Also ich habe dann bloß gesagt, super, freut mich riesig für dich. Und die anderen haben sich natürlich auch gefreut. Also es ist keine Missgunst oder irgendwie sowas da. Der Micha hat eine Riesensaison gespielt. Also wenn man auch bedenkt, er hat jetzt einen Auswärtsschnitt von über 660 gespielt und hat eigentlich die besten Bahnen gar nicht dabei gehabt mit Zerbst und mit Losch. Und was dann da eigentlich noch möglich gewesen wäre, wenn er da dementsprechend natürlich auch noch gespielt hätte und getroffen hätte. Also Wahnsinn. Und mich freut's für ihn. Er hat eine riesige Entwicklung gemacht und ist auch im Prinzip so der Kreis, der sich wieder schließt. Also das finde ich eine tolle Geschichte.
Gibst du ihm was mit, jetzt wo es ja bekannt ist, wo wir offen drüber sprechen können?
Nein, wir haben uns schon ein bisschen darüber ausgetauscht und er weiß, dass er mich jederzeit kontaktieren kann. Also wir hatten heute auch über ein anderes Thema Kontakt schon und er weiß, dass er mich jederzeit, ich habe ihm auch gesagt, wenn er Fragen hat oder Probleme oder irgendwas, er kann mich jederzeit anrufen, das ist kein Thema. Also da sind die Türen bei mir immer offen.
Wer so ein bisschen deine Kegelkarriere verfolgt hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass du auch auf Turnieren unterwegs warst. Zweimal in Estland, Tartu Open und der Baltic Sea Cup, großer Preis von Österreich und immer ganz viel Top 12 in Ulm. Waren das so ein bisschen ja Spaßveranstaltungen für dich? Lockerer, ein bisschen auch gerade jetzt mit Estland, auch ein bisschen andere Länder sehen, wo man jetzt mit Zerbst nicht unbedingt unterwegs ist?
Ja, okay, die Aktion in Estland damals, das war eine Haruk-Aktion, da hat mich der Karl-Heinz mal angerufen und hat gesagt, Karl-Heinz Schmidt, ich brauche einen Spieler, der mit nach Estland fliegt. Er hatte zum Moment keinen und dann musste ich auf die Schnelle noch ein Visum beantragen. Also, es war interessant, also es war schön, Estland, richtig schönes Land. Es war natürlich eine Erfahrung. Und ja, so Top 12 oder auch der große Preis von Österreich und solche Sachen, das war natürlich, ja, das war so das i-Tüpfelchen teilweise noch. Das war so das Geschenk für die ganze Saison. Da hat man natürlich versucht, noch alles raus, nochmal rauszuhauen. Also das war dann so die Bestätigung dann für die gut gespielte Saison und stand dann da auch nochmal, ja, teilweise trotzdem unter Beobachtung, weil dann auch damals schon in Werner Buchs in Ulm war und hat mich beobachtet und solche Geschichten. Also so Larifari spielen konnte ich da auch nicht. Also ich war auch nicht der Typ, der dann einfach nur auf die Turniere gefahren ist und Hauptsache dabei, sondern wenn ich wohin gefahren bin, dann wollte ich dementsprechend auch Leistung bringen und meine Leistungen auch bestätigen.
Du hast ihn gerade angesprochen, Werner Buchs. Welchen Weg habt ihr zusammen bestritten? Wo haben sich eure Wege gekreuzt?
Unsere Wege haben sich gekreuzt, das müsste 99 gewesen sein. Ich bin dann damals schon als Juniorenspieler in den Herrenkader reingerutscht. Das war damals die WM in Poznan Mannschafts und damals war ja noch die WM zusammen mit allem. Und er hat mir das Vertrauen damals geschenkt, obwohl ich verletzt war, durfte ich spielen. Ich hatte Probleme mit dem Handgelenk und das waren noch über 200 Wurf. Und ja, da sind wir dann, ich weiß gar nicht, ich glaube Zweiter geworden in Poznan. Und ja, da hat man dann mit Christian Schwarz, Freddy Zenger, Mario Beraldo, Zitzmann. Das war so die Mannschaft, Sven Drenkler. Das war dann schon Wahnsinn, in so einer Mannschaft als Junior mitspielen zu dürfen. Leider konnte ich dann die Einzelwettbewerbe nicht spielen aufgrund der Verletzung, aber es war eine Riesenveranstaltung für mich trotzdem.
Am damaligen Zeitpunkt waren Mannschaft und Einzelweltmeisterschaft noch zusammen in einer Veranstaltung. Man konnte sich dann quasi über die Mannschaftswettbewerbe für die einzelnen Wettbewerbe qualifizieren. Und ich glaube, du hast es ja auch angesprochen, 2004 und 2005 in dem Dreh wurde es dann international aufgeteilt. International ist auch ein gutes Stichwort. Du warst über 2 Jahre lang Weltranglisten-Erster. Das ist so eine Liste, die gibt's, die steht jetzt auch auf der Webseite des Internationalen Verbands. Welche Privilegien hat man als Weltranglisten-Erster? Was muss man sich da vorstellen? Wie kommt man überhaupt dahin?
Privilegien hat man gar keine. Also ich denke mal, wenn vielleicht Turniere wären, so Einladungsturniere wie früher, der große Preis von Österreich, dann wurde nach der Weltrangliste eingeladen. Weil das war ja dann, da wurde ja Preisgeld ausgelobt dann auch. Und ansonsten hat man gar keine Privilegien. Also das Einzige, was mir passiert ist, ich bin dann noch in den nationalen, in der nationalen Anti-Doping-Kommission da, in der NADA bin ich in den gewissen Pool reingeraten dann, wo man dann jede Stunde, wo man sich aufhält, alles melden muss. Und das war natürlich auch nicht die feine Sache. Da hätte ich mir lieber eine Fußfessel hingemacht. Das wäre einfacher gewesen.
Wie war denn das Thema Dopingkontrollen so? Wie oft wurdest du kontrolliert?
Also wir wurden generell vor der WM auf jeden Fall kontrolliert. Und die sind zu jeder Zeit aufgeschlagen. Also das war auch bei mir in der Arbeit, dann plötzlich klingelt das Telefon, dann meldet sich der Empfang und sagt, Herr Reiser, hier steht jemand von der NADA vor der Tür, dürfen wir den reinlassen? Dann hat man ja gewusst im Vorfeld mit dem Chef schon alles geklärt, ob das möglich wäre. Da ich in einem Entwicklungszentrum arbeite, ist es natürlich auch nicht ganz so leicht. Da braucht man dann von weiter oben die Genehmigung, dass die Person dann aufs Betriebsgelände darf. Ja, und dann steht der gute Mann neben dir und lässt dich so lange nicht mehr aus den Augen beim Arbeiten, bis du dann beim Pullern warst. Und wenn es dumm läuft, darf man es 2. Mal pullern, weil das 1. Mal pullern zu dünn war. Und dann trinkt man halt 2-3 Stunden lang und irgendwann nach 2 Stunden ist er dann hoffentlich vom Hof wieder.
Was auch auffällt, wenn man auf deine, Titel und Erfolge blickt, dass ein Bereich sehr, sehr klein ist, obwohl du lange Schnittbester in der Bundesliga warst, obwohl du Weltranglisten-Erster warst, hat es sehr lange gedauert, bis du bei den Erwachsenen überhaupt mal einen Podiumsplatz auf der deutschen Einzelmeisterschaft errungen hast. Warum gibt es da so wenig Erfolge bei dir?
Ja, ich denke, das hängt auch mit der Belastung zusammen. Und irgendwann habe ich dann auch für mich akzeptieren müssen, dass für mich die Meisterschaften im Einzel zu viel sind dann im Endeffekt am Schluss. Irgendwann ist man ausgebrannt. Man ist eigentlich von Anfang August teilweise bis mit Pokalendspielen und so teilweise bis in Juni hinein nur am Trainieren und am Spielen und am unterwegs sein. Und irgendwann ist man dann ausgelaugt und ausgebrannt und irgendwann mag man dann auch vielleicht auch nicht mehr. Und das hängt dann vielleicht auch damit zusammen. Aber ich denke mal, die Konkurrenz zu der Zeit war natürlich auch nicht ganz gering, muss man dann auch sagen. Also meine Mannschaftskollegen haben ja dann auch deutsche Meisterschaften gespielt und da war das Starterfeld nach dementsprechend schon hochklassig.
2009 dann warst du Dritter in München hinter Thomas Schneider auf Platz 2, der danach nach Zerbst gewechselt ist und deinem damaligen Mannschaftskollegen Jürgen Zeidler. Das war noch über 200 Wurf. War auch ein großes Erlebnis, glaube ich, München als Ort für die deutsche Meisterschaft auszuwählen.
Na ja. Ja, München ist immer eine Reise wert.
Ein Punkt noch. Du bist Mitglied und nicht nur Mitglied in der Hall of Fame im DKPC. Welchen Stellenwert hat es für dich, da aufzutauchen.
Weiß nicht, ob man das Stellenwert nennen kann. Ich denke, es ist eher Anerkennung. Also mich hat es riesig gefreut, dass man eigentlich generell mal auf die Idee gekommen ist, mit dem Harald Seitz und mit dem Karl-Heinz Schmidt sowas ins Leben zu rufen. Die zwei haben mich dann auch kontaktiert, ob ich da mitarbeiten möchte. Und natürlich ist man wird damit auf die Stufe gestellt mit dem Freddy Zenger, Christian Schwarz, Dieter Zier. Also mit solchen Leuten, auf die man eigentlich nur nach oben immer schaut. Und für mich ist es ja eine gewisse Anerkennung für die ganze Arbeit und den ganzen Aufwand, den man getrieben hat, die ganze Zeit auch für den Verband. Und mich freut es, dass ich da auch mit aufgenommen worden bin durch die ganzen Regularien, die da aufgestellt worden sind, auch durch mich, gebe ich auch offen zu. Und aber ich denke mal, es ist eine tolle Anerkennung für die ganzen Spieler und Spielerinnen und auch Trainer, die darf man ja natürlich auch nicht vergessen, die da aufgenommen werden oder aufgenommen worden sind, Stand heute, für ihre ganze Arbeit, die sie tagtäglich für den Verband auch leisten und international auch voranbringen.
Jetzt kommen wir langsam, aber sicher zum Ende der Episode. Und für dich ist das Thema Kegeln zumindest als Aktiver auf der Bahn beendet. Wo sind deine Kegelschuhe jetzt?
Die stehen im Schrank. Bei den anderen Sportklamotten.
Wann, wo und warum würdest du diese Schuhe nochmal rausholen?
Die hole ich noch raus zum Betreuen von meinem Sohn, wenn ich auf die Kegelbahn muss.
Okay. Also aktiv auch nicht mal irgendwie Training oder irgendwie Hobby, nichts.
Das habe ich mir geschworen. Ich sage, wenn ich Schluss mache, dann mache ich Schluss. Dann gibt es kein Hü oder Hot. Da bin ich dann auch meiner Linie treu. Und dann, weil sonst macht es keinen Sinn. Dann wieder einen Rückzieher vom Rückzieher machen, naja, das mache ich nicht.
Wäre das Thema Funktionär mal was für dich? Mit Olli Scholler ist ja jetzt auch ein Cheftrainer auf der Weltmeisterschaft, mit dem du noch zusammengespielt hast.
Funktionär? Ich weiß nicht. Also kommt drauf an, was. Und wenn, dann muss es in Einklang passen. Also es muss auch mit meiner Planung zusammenpassen. Ich bin jetzt wahrscheinlich erstmal froh, wenn ich mal ein bisschen Abstand gewinnen kann. Wenn ich jetzt gleich wieder mit irgendwas anfange, ich glaube, das wäre auch nicht ganz so gut. Also ich denke mal, wenn, dann muss man eine gewisse Zeit, ein Jahr mal ein bisschen mal Abstand gewinnen und dann kann man sich mal nochmal Gedanken drüber machen, wenn sich das andere so ein bisschen eingespielt hat. Ich bin ja nicht ganz weg. Also ich bin mit meinem Sohn trotzdem noch auf der Kegelbahn unterwegs. Meine Tochter möchte auch mit, dass ich zum Handball gehe. Und also mir wird es sicherlich nicht langweilig die nächste Zeit.
Da wünsche ich dir dabei viel Spaß. Immer so viel Nähe zum Kegeln, wie du das möchtest. Und bedanke mich, dass wir uns unterhalten durften, dass du Teil des Podcasts geworden bist, und wünsche dir für deine Zukunft und vor allem für die sportliche Zukunft deiner Kinder auf jeden Fall alles Gute.
Ich bedanke mich bei dir. Hat mich gefreut, dass ich eingeladen worden bin. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was wiedergeben.
Ja, das war es jetzt, das Gespräch mit Thorsten Reiser, aufgeteilt in zwei Episoden. Bevor ihr jetzt gleich dran seid, noch eine schöne Nachricht. Nach unserer Aufnahme hat die Deutsche Jugendmeisterschaft in Eppelheim stattgefunden und Thorstens Sohn Simon hat tatsächlich mit den Sportfreunden Friedrichshafen den U14-Meistertitel auf der Deutschen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu, da wächst offensichtlich Großes heran. Jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Wie fandet ihr die aufgeteilte Episode? Schreibt gerne mal Feedback, wie ihr das so findet, ob ich das in Zukunft öfters oder immer so machen soll. Und dann werde ich da auch mal Feedback dazu geben und schauen, wie ich mich ja entscheide, wie es zeitlich reinpasst. Also, meldet euch gerne auf den Social Media Profilen. YouTube könnt ihr kommentieren. Ihr könnt bei Insta oder bei Facebook gerne Nachrichten schreiben oder auch eine Mail an neuner-in-serie@gmx.de. Jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen an Thorsten, der sich die Zeit genommen hat, um mit mir zu sprechen, und technischen Problemen sei Dank, auch mit mir in die Verlängerung gehen musste. Ich hoffe, euch hat das Gespräch getaugt. Ab jetzt, wir machen es so, ist Donnerstag immer Podcast-Tag. Wenn ihr vermutlich oder einige von euch trainieren, dann könnt ihr auf dem Heimweg dann eine neue Episode hören. Es bleibt dabei, mindestens eine pro Monat. Wenn es mehr wird, freuen wir uns alle. Was heißt es jetzt? Donnerstag ist Podcast-Tag. Entweder erscheint am Donnerstag eine neue Episode oder dann dauert es mindestens wieder 7 Tage, bis eine neue Episode erscheinen könnte. Wenn ihr auf den Podcast-Plattformen die Glocke oder das Abo aktiviert, dann werdet ihr automatisch über eure App oder über euren Player informiert. Ihr könnt aber gerne natürlich auch die Social-Media-Kanäle abonnieren und dort folgen. Dort werde ich auch immer über neue Gespräche, über neue Episoden informieren. Donnerstag gerne immer ein bisschen an den Kegel-Podcast denken. Ich werde mich jetzt wieder dran setzen, um die nächste Episode aufzunehmen, damit nicht zu viele Sonntage ins Land gehen. Ich danke fürs Zuhören, wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, kegelfreie Zeit. Vielleicht startet ihr ja bald schon wieder in die Saison. Und bis zum nächsten Mal bei 9er in Serie, den Kegel-Podcast. Euer Sebastian, tschüss.
9er in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.